Hallo Gregi.
Hallo Dori.
Ich habe eine Rückmeldung bekommen auf unseren Podcast hinsichtlich Fristen. Du hast ja dann erzählt, dass jemand irgendeinen Gemüseladen in Hinterpfupfiken gefunden hat, wo er sein Schreiben abgegeben hat.
Genau, ja.
Da hat mir jemand geschrieben, sie hätten im Dennershop Post aufgegeben. Sie sind dann im Postbuch schön gestempelt worden und der Code gescannt worden. Aber dann hat scheinbar der Denner-Mitarbeiter nicht recht gewusst, was damit machen. Er hat es liegen lassen. Am nächsten Tag sei ein neuer Mitarbeiter gekommen und hat dann gefunden, es brauche einen neuen Code. Und hat dann einen neuen Code draufgeklebt und hat es neu gescannt. Und dann hat man natürlich die Frist um einen Tag verpasst. Es hat eine grosse Aufregung gegeben. Und aber schlussendlich hat man dann können nachweisen mit dem Postbüchli und dem Stempel, dass man es rechtzeitig aufgegeben hat und der Denner einfach irgendetwas gemacht hat.
Gottlob, ja.
Aber stell dir vor, hey, so viel Aufregung.
Und deine Antwort war die Standardantwort gewesen.
Wem?
Mach digitale Eingaben.
Ja. Denn du hast dich ja wiederholt, hast dich ein bisschen lustig gemacht über meine Planerei.
Nein, nicht lustig gemacht. Doch, ein bisschen schon. Und dann ist dann ein Kollege auf mich zugekommen und hat ihn gesehen im Fachanwalt, hat er gesagt, oh, er hat mich jetzt gerade im Ohr gehabt. Das ist ein Referent, der gekommen ist, hat mich gerade im Ohr gehabt. Und dann haben wir kurz ein bisschen geredet. Das war über die Fristen gewesen, dazu mal noch. Und dann hat er gesagt, aber jetzt etwas würde ihn schon noch interessieren. Ist der Duri wirklich so strukturiert, wie ich immer sage? Oder behauptet er das nur? Also offenbar gibt es da ein bisschen Divergenz zwischen dem Auftreten und deiner Arbeitsmethodik. Jetzt mache ich mich schon wieder lustig. Entschuldigung. Also, sag du.
Also grundsätzlich gilt ja mal, dass wenn man sagt, man hätte keine Zeit für Planung, dann macht man schon mal einen grossen Denkfehler. Weil Planen spart Zeit und vor allem auch viel Aufregung.
Ja, das ist sicher ein Denkfehler, ja.
Und man tut sich natürlich auch viel weniger verzetteln. Und wenn man sich als Planer hält, ist man auch kein Aufschieber.
Ich höre und staune.
Ja. Also, jetzt ist ja wichtig beim Planen, das haben wir schon im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts gesagt, dass man eben auch nicht produktive Zeit plant. Oder zum Beispiel, ich habe jeden Tag 2 Stunden Reservezeit, nenne ich das, wo ich einfach Zeit habe für Unvorhergesehenes. Weil unser Job erlaubt es ja gar nicht systematisch wirklich wie ein Arzt im Viertelstundentakt Aufgaben aufzuschreiben. Sondern man hat dann sehr oft, wird einem Sachen angetragen, wo man eben gar nicht hätte können voraussehen können und darum auch nicht planen. Also wenn ich von Planung rede, dann umfasst das eigentlich mehr als einfach strukturieren, was für Arbeit da steht.
Du antizipierst auch.
Genau, dank fast 20 Jahre Berufserfahrung. Dass man eben nicht, oder? Es ist ja unser Job, ist ja so ein grosser Spagat zwischen unglaublich flexibel sein und doch auf den Punkt an Arbeit können abzuliefern. Und das erreichst du nur, indem du wie ein Gummiband eine Terminplanung hast, die eben beides zulässt. Ohne dass du dann einfach nächteweise musst arbeiten. Und ich glaube auch, wenn du bei Mandatsanfragen, ist eben ganz wichtig, dass du akribisch planst, weil nur so kannst du verantwortungsvoll beurteilen, habe ich jetzt wirklich noch Zeit für das Mandat oder nicht?
Ja, bei mir ist es so, ich habe schon so viel Versuche gemacht, Struktur jetzt bringen. Das Einzige, was eigentlich überbleibt, ist mein Posteingang im Outlook, ist meine To-Do-Liste. Und wenn mir irgendetwas einfällt, was ich muss denken muss, dann schreibe ich mir selber ein E-Mail. Und so arbeite ich Tag für Tag meinen elenden Posteingang ab, und was nicht sehr befriedigend ist. Ja.
Also mir ist eben auch sehr wichtig, dass ich in meiner Primetime, wo ich am Morgen habe, dass ich dort auch einfach die wichtigste Arbeit mache. Also wenn ich ein Plädoyer habe oder irgendeine Einvernahme vorbereite, dass ich dann konzentriert, ungestört am Stück 2, 3 oder sogar 4 Stunden mich rausnehmen kann. Und dann ziehe ich eine absolute Wand auf, also wo kein Telefon, kein E-Mail, kein SMS zu mir kann dringen kann. Weil sonst bringst du einfach die Konzentration auf Dauer nicht an. Und ich glaube, es braucht eine unglaubliche Fokussierung, dass du auch Qualität anbringst.
Ja, es ist eigentlich, ja, also man kann dort nochmal kurz zurückblicken, man kann sich auch fragen, nicht nur, was sind Symptome für den Stress, sondern wie der Stress entsteht, oder? Sondern jetzt vielleicht da den Kreis noch schliessen. Es ist der Zeit- und der Termindruck, aber auch die ständigen Unterbrüche von der Arbeit. Also sei es Telefonate, sei es unplante Diskussionen, sei es Smartphones oder sei es Aufploppen von den E-Mails, oder? Das muss man unbedingt abstellen.
Ja, finde ich.
Dass man die E-Mail nicht, oder ob die E-Mail-Client ja. ganz abstellen. Aber,
genau. Und wichtig ist auch, dass man das Privatleben wie einen Geschäftstermin behandelt. Ich habe das jahrelang falsch gemacht. Ich habe immer das Private zurückgestellt und dann hast du, sagen wir, auf die 7 abgemacht zum Znacht. Hast du mal gemeldet, hey, es wird 8, hast du mal gemeldet, es wird 9 und irgendwann hat die Znacht ohne dich stattgefunden und alle sind sau hässig gewesen. Und für mich ist heute klar, ein privater Termin ist wie ein Geschäftstermin. Wieso soll der nicht genauso wichtiger sein oder sogar noch wichtiger? Du schaust mich ganz
beschwitzt an. Ja, ich stelle jetzt einfach vor, wie deine geschätzte Begleiterin in deinem Leben, wie sie reagiert, wenn sie hört, dass es ein Geschäftstermin ist.
Nein, ich habe gesagt sogar, nein, gleich wichtig oder sogar wichtiger.
Gleich wichtiger oder wichtiger.
Also wenn ich, wenn ich mit dir aufs Bier gehe, dann ist das genauso wichtig, wie jetzt eine Einvernahme.
Ja, aber man muss, genau. Darum, man muss vor allem die sozialen Kontakte aufrechterhalten, man muss ihnen genug Raum geben, man darf sie nicht verschieben für den Stress in der Arbeit. Es gibt kommt noch mehr zu noch mehr Stress.
Ja, genau. Ja. Und wichtig denke ich mir auch, dass man Erholung plant. Also ich gehe zum Beispiel regelmäßig in die Sauna, ich mache eben den Sport, wir lesen viel. Das sind alles Sachen, die man auch plant. Weil sonst kommt es immer zu kurz. Man hat ja immer noch irgendeinen Fall, wo man noch irgendetwas machen könnte, der im ersten Augenblick dringlich erscheint. Aber tatsächlich ist das andere genauso wichtig. Auch das Know-how.
Das machst du jetzt ja schon mehrere Jahre und ich erlebe dich wirklich entspannter. Das stimmt schon. Und du hast ja mit dem kleinen blauen Büchlein hat bei dir alles angefangen, oder? Das Time-Management für Rechtsanwälte, für Anwälte.
Das ist auch eine lustige Geschichte. Ich war bei dir im Büro und habe das Büchlein gesehen.
Genau, ich habe es gekauft, aber mir hat es nicht gebracht.
Mal, du hast es gekauft und deinem Vater hat dir auch eins geschenkt. Und dann hast du mir gesagt, da du rein nimmst. Und ich habe wahrscheinlich gesagt, wenn ich mich kenne, ach Blödsinn, das brauche ich nicht.
Genau.
Habe es aber mitgenommen und auf den Bücherstapel geknallt. Hey, und irgendwann in einer Ferie habe ich das gelesen und es hat wirklich mir die Augen geöffnet. Weißt du noch, wie das Büchlein geheissen hat?
Time-Management für Anwälte oder so.
Sensationell. Vielleicht noch sagen, was die Instrumente sind, wie man das erreicht.
Ja, go on.
Nein, eben, eine tägliche To-Do-Liste, wie du mit dem Outlook hast.
Habe ich nicht. Ich schmeiße einfach alles in den Postingang hin und tue dann abarbeiten. Ja.
Gut.
Ich habe probiert, tägliche To-Do-Liste. Ist auch gescheitert.
Ist gescheitert? Ja. Nein, ich habe auch nicht eine tägliche To-Do-Liste. Ich habe einfach eine To-Do-Liste.
Die ist du hast noch priorisieren.
Lang. Gut, oder? Aber nach Terminen. Mm. Also was reinkommt, kommt in die To-Do-Liste. Dann mache ich einen Wochenplan. Das heisst, ich hocke jeden Freitagabend an und plane grob die nächste Woche. Oder die nächsten 2 Wochen. Einvernahmetermin, Fristen, Gerichtsverhandlungen. Und dann hast du nachher gar nicht mehr so viel Spatzung. Also das verschafft einmal einen Überblick und verhindert auch, dass ich mich verzettle und am Montag etwas mache und dabei müsste ich dringend etwas anderes machen für den Dienstag. Und dann mache ich jeden Abend vor dem Feierabend, sitze ich noch schnell 10 Minuten an und plane den nächsten Tag. Ziemlich detailliert. Also ich weiss dann am Abend, wenn ich heimgehe, was ich am nächsten Tag wann mache. Also wenn ich lege mir es auch schon auf den Pult. Das hat und wichtig ist, dass man realistisch und grosszügig plant. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn du dann in den Tag steigst und schon immer deiner Frist hinterher hechelst. Also im besten Fall bist du immer ein bisschen deinem Plan voraus. Und wenn du so schaffst, dann hat eben das Unterbewusstsein schafft dann schon in der Nacht dran, weil sie ja schon sich irgendwie mental darauf vorbereitet hat, dass nächsten Morgen das und das kommt. Und du sitzt dann wirklich einfach an und das erledigt sich wie von selber. Probier das mal aus. Mhm.
Vierte Berichte, hast du mir nicht erzählt, das ist das erste Mal, wenn ich es arbeite. Aber ich probiere es wieder.
Und dann bin ich der Meinung, unsere Schlafzyklen sind 90 Minuten. Also sollte man auch in der Planung auf die 90-Minuten-Zyklen schauen und spätestens nach 90 Minuten ein bisschen eine längere Pause machen, wo sich der Geist erholen kann. Und ganz klar, nach 4 Stunden ist dann auch Zeit für eine längere Pause. Schaust du so skeptisch?
Nein, ich bin begeistert.
Ich habe noch einen
Termin.
Ja, also, eben siehst du, sind wir schon hinter der Planung her. Also, 104 Parteien.
Parteien sind die Beschuldigungsperson. Die wird zuerst genannt, spannend, Privatklägerschaft und dann erst im Haupt- und Rechtsmittelverfahren die Staatsanwaltschaft.
Genau, wird zu einer Partei und die Partei auf der Seite der beschuldigten Person, sie ist auch die Verteidigung.
Genau, wie hochproblematisch das ist, dass die Staatsanwaltschaft zuerst das Verfahren führt und nachher zur Partei wird, das haben wir schon zahlreiche Mal diskutiert, da können wir darauf verweisen.
Dann, Artikel 105, haben wir andere Verfahrensbeteiligte. Das wäre mal die geschädigte Person. Opfer, Anzeigerstatter, Zeugen, Auskunftsperson, Sachverständiger und beschwerte Dritte.
Genau, beschwerte Dritte, zum Beispiel von einer Einziehung Betroffene, von einer Einziehung von einer Vermögenswert Betroffene. Wichtig ist, dass eigentlich die Personen, die im 105 genannt werden, nicht wirklich Akteneinsichtsrecht haben. Das ist noch wichtig. Also eine Person, die eine Anzeige erstattet für ein Offizialdelikt, wo sie selber nicht kann als Privatklägerin auftreten, wird nachher, hat nachher nur noch Anspruch darauf, zu erfahren, wie das Verfahren erledigt worden ist, oder? Das ist, glaube ich, das einzige Info, das sie noch bekommen. Zeugen und Auskunftspersonen haben keine Akteneinsicht. Sie haben aber meiner Meinung nach, und oft wird das auch gemacht, sie haben eigentlich Anspruch darauf, dass sie eine Kopie vom Einvernahmeprotokoll bekommen.
Das habe ich auch schon erlebt. Haben.
Das ist eigentlich auch aus Datenschutzrecht, kann man das ableiten. Und in der Regel, also oft, wenn sie danach fragen, kommen sie es auch über. Ja.
Das ist einfach, also sicher kommen sie es nicht über, wenn sie mal polizeilich einvernommen werden und nachher erst unter Gewährung von der Teilnahmerecht bei der Staatsanwaltschaft.
Dann natürlich noch nicht, genau. Nicht. Aber sonst kommt grundsätzlich, sollte man es eigentlich können durchsetzen.
Ja. Gut, dann noch schnell Prozessfähigkeit.
106.
Genau. Also man kann als Partei Verfahrenshaltungen nur gültig vornehmen, wenn man handlungsfähig ist. Das ist namentlich im Zusammenhang mit dem Strafvertrag von Bedeutung.
Ja, das gibt schon nicht viel mehr her, sonst Prozessfähigkeit. Man muss einfach handlungsfähig sein, sonst muss man sich vertreten lassen. Es fragt sich halt immer noch, ob man nicht handlungsfähig ist. Das hat aber schnell mal etwas mit der Schuldfähigkeit zu tun. Das ist ein anderes Thema.
Dann haben wir Anspruch auf rechtliches Gehör. Das haben wir eigentlich schon eingehend besprochen im Rahmen von der vorhergehenden Podcast. Und dann haben wir die Einschränkung vom rechtlichen Gehör im 108. Da läuft man ein bisschen in die Thematik hinein, die beschuldigte Person als Subjekt und als Objekt vom Verfahren. Ich denke, das müssen wir mal ein bisschen in einem grösseren Rahmen in einem Podcast zusammenhängen.
Mhm. Ist die beschuldigte Person Subjekt oder Objekt? Ist ja eine Frage, du musst gerade mit Gescheiteren besprechen.
Ja.
Ja, aber bei mir Einschränkung vom rechtlichen Gehör ist noch wichtig, oder? Also man kann das rechtliche Gehör und somit insbesondere die Akteneinsicht einschränken, wenn der begründete Verdacht besteht, Absatz 1 Liter A, wenn eine Partei ihre Rechte missbrauchen könnte. Oder? Und das gilt natürlich nicht automatisch auch für die Rechtsbestände. Im Absatz 2 steht, dass man gegenüber den Rechtsbeständen ist es eben nur zulässig, wenn der Rechtsbestand selber Anlass für die Beschränkung gibt. Also einfach per se, dass die beschuldigte Person, wenn sie draußen ist, sich könnte mit anderen absprechen, das lange nicht, wegen dem kommt man immer noch Akteneinsicht. Das ist okay so, oder?
Mhm.
Ja, ist gut. Dann hecht ich zu meinem nächsten Termin und du relaxed, nimmst du dich deine Pendenzen an.